Gute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Frag Calcio mit mir, dem Urlaubsrückkehrer Niklas, der unzufrieden ist damit, wie hoch das Mikrofon hier eingestellt wurde. Jetzt gefällt mir das ein kleines bisschen besser. Ich bin wieder da, nicht wie dieser andere. Hat einen sehr, sehr schönen Urlaub, war ja 2 Wochen unterwegs und hab richtig gut bürgerlichen Urlaub gemacht. 1 Woche Rügen und 1 Woche in Dänemark. Und vor allem, also beides war super, super schön, aber vor allem die 2. Urlaubswoche hat es mir sehr angetan, weil das für mich so sich sehr full circle angefühlt hat. Wir sind mit dem Auto nach Dänemark gefahren und die Route war von Berlin nach Rostock, von Rostock mit der Fähre nach Gessa und dann von Gessa eben weiter auf dem dänischen Festland in Richtung Kopenhagen. Und das war so ein totaler, ja, Rückblick in meine eigene Kindheit, aber aus einer neuen Perspektive. Ich weiß noch, wir sind ja, als ich Kind war, extrem häufig eigentlich jeden Sommer nach Dänemark in den Urlaub gefahren, weil meine Familie auch, also es ist ja recht, also nicht so unüblich in Dänemark, dass eine Familie irgendwo ein Ferienhaus, ein kleines Sommerhäuschen hat. Das war bei uns auch so oder ist auch immer noch so. Und dass wir da hochgefahren sind und mit der Fähre auch übergesetzt haben und so 2 Dinge. Ich weiß noch, dass es für mich so als Kind, ich saß ja dann hinten, meine Eltern saßen vorne und in der Regel ist mein Vater gefahren und dass ich mich so extrem sicher gefühlt habe, wenn mein Vater dieses Auto gefahren hat. Und es gibt so eine der besten How I Met Your Mother Folgen, also rückblickend ja eigentlich mehr oder weniger ein Friends-Abklatsch gewesen, aber eine der besten Folgen war, als von Marshall, der Vater, glaube ich, ist das, verstorben ist und er dann über ihn spricht und auch darüber spricht, dass er sich so erinnert an so Fahrten irgendwie in Urlaub und wo sie durch Schneetreiben gefahren sind und er dachte, okay, geht das hier gut? Und dann hat er so im Rückspiegel mit seinem Vater connected oder den gesehen und diesen Gesichtsausdruck und das so als ultimative Sicherheit empfunden. Und genauso war das für mich auch und jetzt bin ich halt gefahren und konnte so in den Rückspiegel schauen und konnte so sehen, wie mein eigener Sohn dann da sitzt und teilweise einfach auch geschlafen hat und einfach, ja, diese Drehung zu sehen und dann auch auf der Fähre das nochmal ganz neu zu erleben, so die Euphorie von so einem Kind, das in dem Fall zum ersten Mal auf einer Fähre, auf einem verdammt riesigen Schiff ist und da auf Deck zu gehen und das irgendwie durch diese kleinen Augen nochmal mitzuerleben, alles zu teilen und dann auch selber nochmal so diese Rückversetzung zu haben, überragend, kann ich nur sagen. Also das, allein die Anreise hat mir so viel gegeben wie irgendwie eine ganze Woche Urlaub in sich. Also wunder, wunder, wunderbar. Wollte ich nur kurz an der Stelle erzählen. Bevor wir jetzt einsteigen mit der ersten Frage von Skills 9. Moin Niklas. Wirst du beim ersten Zweitliga-Flutlichtspiel dieser Saison vor Ort sein und deine beiden großen Lieben die Daumen drücken? Liebe Grüße aus der Hood Plockhorst. Also, Ich werde da sein und das habe ich vor allem meiner Schwiegermutter zu verdanken, die sich, glaube ich, extra nochmal irgendwie im Wölfe-Club angemeldet hat, um dann irgendwie Zugriff auf Tickets zu kriegen. Und ich glaube nämlich, das Spiel wird ausverkauft sein, ist es ziemlich sicher. Ich sitze irgendwo im neutralen Bereich oder im Heimbereich, aber eben im irgendwie, wie nennt man das? Gegengrade oder irgendwie sowas in der Art. Da werde ich platziert sein und dort hingehen gemeinsam mit meinem Schwiegervater. Ich freue mich da sehr drauf. Und ich finde es einfach auch eine coole Art, in die neue Saison einzusteigen, dass ich direkt am ersten Spieltag ins Stadion gehen kann, direkt den FCK sehen kann, wo ich auch ganz ausdrücklich sage, ich drücke nicht beiden die Daumen, ich drücke dem FCK die Daumen und wünsche mir sehr, dass sie gewinnen und damit 3 Punkten in die neue Saison starten. Es wird halt unfassbar schwierig. Ich glaube, so ein bisschen Euphorie ist jetzt da in Wolfsburg, so nach diesem krassen Umbruch, irgendwie so ein Neustart, da nochmal neu angreifen zu können. Das, glaube ich, gibt dann schon auch so ein bisschen so einen Boost. Ich mag den Trainer sehr. Wir haben ihn ja auch persönlich kennenlernen dürfen, Nico und ich im Podcast so mit ihm gesprochen und halte sehr viel von ihm. Die Mannschaft fühlt sich so ein bisschen an, also wenn ich da an alleine die Offensive denke, mit irgendwie Hornby, Glatzel, Fabian Reese, so ein bisschen die Zweitliga Galacticos und dementsprechend, glaube ich, wird das sehr, sehr schwer werden für den FCK. Aber ich bin auf jeden Fall vor Ort und freue mich sehr auf diese Partie und generell auch auf den Start rein in die 2. Bundesliga. Beim FCK bin ich auch gespannt. Ich glaube, die Neuen, Die werden wir in der Startelf nicht zu sehen kriegen, allerhöchstens vielleicht Kanate, der ja im letzten Test auch als Härtetest gestartet ist, wobei man da auch sagen muss, das lag auch daran, dass Manuel Ritter gepasst hat oder passen musste, und ich glaube, wenn der fit ist, dann wird der auch spielen, aber trotzdem bin ich gespannt darauf, auch ein paar neue beim FCK zu sehen und zu sehen, ob die Mannschaft es vielleicht wirklich geschafft hat, auch spielerische Fortschritte zu machen über den Sommer. Deswegen, ich habe extrem viel Bock auf diesen Neustart der zweiten Bundesliga und auch darauf, am Samstag im Stadion vor Ort zu sein. Weiter geht's mit Alex aus unserem Discord. Der schreibt: Gute Niklas, am Wochenende startet ja nicht nur die zweite Bundesliga, sondern auch die dritte Liga in die neue Saison. Da dazu von euch womöglich, das kannst du streichen, kein Trikot-Ranking kommen wird, nenne doch an dieser Stelle bitte deine Top 3 und Flop 3 Trikots der dritten Liga 2026-27. Viele Grüße von einem Fortuna-Fan, der sich jetzt zwangsläufig mehr mit der dritten Liga auseinandersetzen muss. Ich kenne dieses Gefühl und habe direkt auch mal schlechte Nachrichten für dich. Denn bei den Flop 3, mit denen lege ich los, ist das Heimtrikot von Fortuna Düsseldorf mein Platz 3. Also nicht das schlechteste, sondern das ist aus meiner Sicht drittschlechteste Trikot, was ich gesehen habe. Ich finde das ganz, ganz furchtbar, diese Sprühoptik, die so gefühlt, also die gab es so als Auswahlmenüpunkt bei MS Paint damals auch. Finde ich ganz, ganz schlimm. Ed von Schleck, was auch immer, da kommen alle möglichen nicht gerade günstigen Assoziationen auf bei dem Trikot. Und es ist zum wiederholten Male, ich erinnere auch, glaube ich, dass es in der Vorsaison ähnlich war, ein Fortuna-Trikot, vor allem Heimtrikot, das ich extrem misslungen finde. Und dabei hat man eigentlich gute Grundlagen, mit denen man arbeiten kann. Und dementsprechend fand ich auch leider dieses Jahr das Fortuna-Heimtrikot passenderweise drittklassig. Auf Platz 2 der schlimmen Trikots der dritten Liga habe ich Viktoria Köln Heim. Ihr habt dieses V im Logo, schön und gut. Aber ich weiß nicht, ob das dann nochmal in dieser exorbitanten Größe und irgendwie auch so ein bisschen, also nicht schief, aber nicht zentriert, ob das so nochmal in das Trikot rein muss. So Schärpenmuster finde ich eigentlich ganz cool. Also wenn so ein Trikot so eine schöne Schärpe hat, damit kann ich schon was anfangen. Ich glaube, Peru hatte zum Beispiel mal so bei einer WM so ein Heimtrikot mit einer schönen roten Schärpe, hat mir gut gefallen. Aber dieses Victoria V nochmal auf XXL gemacht, das holt mich überhaupt gar nicht ab. Und deswegen ist das mein Platz 2 der Flop 3 und auf Platz 1 TSV Havelse. Das ist ein Provinztrikot für einen Provinzverein, der ja, glaube ich, irgendwie auch jetzt nochmal einen kleinen Stippvisite macht in Liga 3, aber wahrscheinlich nicht mehr. Und ganz ehrlich, was ist das? Ich kenne Bezirksligisten, Kreisligisten, die ambitioniertere Trikots haben als das, was ich da beim TSV Havelse gesehen habe. Und das ist wirklich verdientermaßen Platz 1 der Flop 3. Jetzt kommen wir zu den Top 3 und auch da arbeite ich mich hoch von Platz 3 auf Platz 1. Und man wird merken, dass in der Regel eben die Auswärtstrikots und vor allem die dritten Trikots, die stärkeren sind, weil die Vereine sich dort mehr trauen können und dann in der Regel ein bisschen was Brauchbares dabei rumkommt. Auf Platz 3, Hansa Rostock auswärts. Finde ich sehr, sehr schick. Schöne Details, schöner Farbton. Ist ja nicht so ein ganz klassisches Weiß, so ein bisschen was Cremeartiges wohnt dem schon inne, habe ich das Gefühl. Also Reebok macht das gut. Ich finde, der Kragen ist schick. Die Ärmel sind brutal. Ich nenne das mal oberarmfreundliche Ärmel. Es gibt so ein paar Ärmeltypen, die lassen Oberarme größer erscheinen, als sie dann oftmals auch sind. Ich habe auch von Fred Perry so ein schwarzes T-Shirt mit so einem weißen Ärmelrand, der auch so eine Art und Weise betont, dass es auf jeden Fall vorteilhaft für einen ist. Und das, glaube ich, liefert dieses Rostock-Trikot definitiv auch und gefällt mir einfach in Summe als Design sehr, sehr gut. Kurz in meinen inneren Paul Panzer gechannelt. Platz 2, sie haben sich wirklich Mühe gegeben, das in der Art und Weise der Präsentation und der Fotos nicht so cool erscheinen zu lassen, aber für mich tatsächlich das dritte Trikot des MSV Duisburg. Das ist dieses rosafarbene mit dem Blaustreifen hier auf der Brust und darunter eben auch in dasselbe Blau eingebettet der Sponsor Trinkgut von Adidas, passt gut zum Zebra-Logo, sieht sehr, sehr schick aus. Ich mag generell, ich finde rosa-blau ist eine schöne Kombination, gerade mit so einem Dunkelblauton. Und dementsprechend habe ich da MSV Duisburg das dritte Trikot auf dem zweiten Platz. Und für mich Platz 1. Und ich hätte deren Heimtrikot auch hier reinnehmen können, habe mich dagegen entschieden, weil ich nicht einen Verein zweimal drin haben wollte. Es war wirklich ein enges Rennen zwischen dem Heimtrikot von Fortuna Köln und dann dem Trikot, für das ich mich entschieden habe. Das dritte Trikot von Fortuna Köln, was ja so ein bisschen, glaube ich, auf Historie angelehnt ist, mit diesem altehrwürdigen F auf der Brust, mit dem Hitsponsor, der da auch ganz in Schwarz gehalten ist, dem Kragen, das Gelb. Also dieses Fortuna Köln-Trikot sieht wirklich extrem geil aus. Also ich muss da gestehen, Nico hat das irgendwie immer gesagt, wenn wir in Köln sind und Natur gespielt haben, war das immer mal Thema. Irgendeiner von diesen beiden Köln-Clubs, Viktoria oder Fortuna Köln, ist irgendwie ein Retortenverein, der andere nicht. Laut Nico, jetzt hau ich ihn in die Pfanne. Ich vergesse immer, wer ist, aber ich kann sagen auf jeden Fall, ich finde dieses gelbe Fortuna Köln-Trikot nach meinem inneren Paul Panzer, jetzt der innere Lothar Matthäus, finde ich überragend und in meinen Augen das schönste Trikot, das die dritte Liga in der neuen Saison 26-27 zu bieten hat. Weiter geht's mit folgender Frage. Stefan E., ich muss sagen, ich weiß nicht, ob es der echte ist, weil es gibt mehrere Stefan E's. Ich glaube, Leute haben auch erkannt, dass das vielleicht die Chancen erhöht, Likes zu kriegen und gewählt zu werden in der Frageverlosung und dementsprechend Stefan E-Accounts erstellt. Aber Stefan E. mutmaßlich fragt, Gude, am Freitag, bekanntermaßen, startet die zweite Liga wieder. Wie siehst du dabei die Hertha? Einige essentielle Spieler für gutes Geld verloren, dafür kaum etwas auf der Zugangsseite. Leitl weiterhin als Coach nach der schwachen letzten Saison, unabhängig von eurer Zweitliga-Prediction, die diese Woche auch noch kommen wird. Wie schätzt du die Gesamtlage bei der Hertha aktuell ein? Grüße aus Istrien. Klingt irgendwie wie so eine Welt von Magic the Gathering. Gab's noch nicht? Innistrad gab's da. Das geistert in meinem Kopf rum, weil ich nächste Woche Samstag, passend zur neuen Edition, nenne ich es jetzt mal, die jetzt kommen wird, zum Hobbit, bin ich nächste Woche Samstag auf einem Magic the Gathering Draft und freue mich darauf auf jeden Fall sehr. Ich habe in der Hertha noch im Endspurt der letzten Saison ein ganz ausführliches Video gewidmet, den Hertha Rebuild, den ich gemacht habe, wo dann vieles von dem, was ich vorgeschlagen habe, einfach kopiert worden ist vom VfL Wolfsburg. Also, die sind da schon von alleine drauf gekommen und das waren jetzt auch nicht die wahnsinnig nischigsten Tipps, aber da hatte ich ja Tobias Strobel mir als Trainer gewünscht, der ist beim VfL Wolfsburg gelandet und Robert Latzel als neues Flaggschiff vorne im Sturm und auch der ist beim VfL Wolfsburg gelandet. Und auch andere Namen, die ich da vorgeschlagen habe, sind bei anderen Clubs aufgetaucht. Und dementsprechend habe ich mich ja ausführlich mit der Hertha beschäftigt in der letzten Saison noch. Und ich würde es folgendermaßen sagen. Die Lage in einem Wort beschrieben, gefickt. Einfach gefickt. Ich habe keine anderen Worte dafür. Die Hertha sieht aus wie ein Verein zum aktuellen Zeitpunkt, den wir sehr lange nicht mehr in der Bundesliga sehen werden. Die Hertha wird diese Saison, glaube ich, noch so ausreichend von der eigenen Substanz zehren können. Wenn ich Substanz sage, dann meine ich einzelne Spieler, die individuell nach wie vor überdurchschnittliche Akteure und Könner sind in der zweiten Bundesliga. Einen Brekalo, mit dem man ja verlängern konnte, den man halten konnte. Mal schauen, was mit einem Linus Gechter passiert. Der könnte ja durchaus noch gehen. In der Theorie ein Clemens, ein paar Namen sind schon noch da. Marvin Winkler, den Namen habe ich gesucht. Sorry, habe ich jetzt ein bisschen gebraucht für. Der also eindimensional ist, aber trotzdem auch im Output liefern kann. Da sind schon noch ein paar Namen dabei, die was können und die überdurchschnittliche Fußballer in der zweiten Bundesliga sind. Aber das ist in meinen Augen die Substanz, die noch da ist, von der die Hertha noch zehren kann und die dafür sorgen wird, dass es, ich glaube zumindest nicht akut, in Richtung Abstiegsränge geht in der kommenden Saison. Aber der Club, der mal in der Bundesliga keine graue Maus mehr sein wollte und dementsprechende Maßnahmen eingeleitet hat, ist für mich auf dem besten Weg dahin, jetzt eine graue Maus der zweiten Bundesliga zu werden. Das sehe ich zumindest als Hertha-Schicksal in 26-27 irgendwo im Tabellenkorridor 8 bis 12 rumzudümpeln. Da sehe ich die Hertha, also so ein bisschen zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. Du hast mit Leitl einen Trainer, der bleibt, der jetzt mit einem signifikant schwächeren Kader überperformen müsste, nachdem er aus einem der stärksten Kader der Liga in der letzten Saison viel zu wenig rausgeholt hat. Also jemand, der aus einem besseren Kader zu wenig gemacht hat, müsste jetzt aus einem schlechteren Kader, deutlich schlechteren Kader mehr machen. Und das ist eine Wette, die ich nicht bereit wäre einzugehen bei der Hertha. Das Transferfenster läuft noch und bietet dementsprechend ja auch noch Raum zur Nachjustierung. Aber In der Woche des Saisonstarts ließ sich dieses Transferfenster in meinen Augen aus Sicht der Hertha desaströs. Sie haben mit Adewumi von Burnley einen zwar spannenden Spieler geholt, aber auch noch einen jungen Spieler, der außerdem auch laut Kickerbericht zumindest auch nicht mit einer Kaufoption geliehen worden ist. Demgegenüber stehen die Abgänge von Kenneth Eichhorn, Fabian Reese, Tiag Ernst, Mikael Cuisance, Karbovnik, Toni Leistner, der ja auch noch viel gespielt hat in der abgelaufenen Saison. Mit Jonas Ünal hat man eines der spannendsten Talente aus der eigenen Nachwuchsschmiede an Hannover 96 verloren. Also einfach eine verheerende Bilanz. Und ich weiß nicht, wie man darauf schauen kann und in der Lage sein sollte, daraus irgendwie einen optimistischen Blick auf die kommende Saison zu basteln. Also man wird, glaube ich, aus der Not gedrungen bei der Hertha einige Talente sehen, die ihre Chance kriegen. Und daran liegt ja auch dann eine Chance für den Verein wiederum. Mal gucken, wie viel zum Beispiel ein Hildebrand spielen wird, der ja auch durchaus ein größeres Talent im Sturmzentrum ist. Das wird schon interessant. Aber wie gesagt, ich glaube, es wird auf eine Saison hinauslaufen, die irgendwo im Tabellenbereich 8 bis 12 sich abspielt. Und dann wird es auch nach dieser Saison noch mal schwerer werden, weil ich glaube, dann werden weitere Restbestände des Tafelsilbers nach der kommenden Saison verkauft werden. Du wirst nicht genügend damit einnehmen können, um das entsprechend zu kompensieren, weil du auch irgendwie wirtschaftlich noch Dinge hast, auf die du achten musst, aufgrund von Altlasten aus der Vergangenheit. Und da wird sich zunehmend eben Herthas Platz im Unterhaus des deutschen Fußballs, zumindest für die mittelfristige Zukunft, so sehe ich das wenigstens, zementieren. Wenn man zum Beispiel auf ein ähnliches Beispiel schaut, Schalke 04, aber ein viel wuchtigerer, nochmal größerer Club als die Hertha, die haben zwei absolute Volltreffer auf Führungsebene gebraucht mit Baumann und Muslic, also sportlich Verantwortlicher und Trainer, um ja schon auch so ein bisschen aus dem Nichts wieder in die Bundesliga aufzusteigen und sich in die Bundesliga hieven zu können. Wer sollen die Personalien sein, die bei der Hertha diesen Kraftakt leisten sollen, stemmen sollen, meistern sollen, weil sie haben ja nichts verändert im Großen und Ganzen. Es sind ja dieselben Nasen geblieben, die dort mehrheitlich verantwortlich sind. Und die haben es bisher nicht hinbekommen unter deutlich besseren Voraussetzungen. Und ich traue ihnen das auch nicht zu, das mit deutlich schlechteren Voraussetzungen hinzukriegen. Und dementsprechend, also für die Hertha sehe ich mittelfristig schwarz und in der kommenden Saison noch ein relativ unspektakuläres Dasein im Mittelfeld der zweiten Bundesliga. So, der neue Stefan E. ist auch dabei, Prinz Riese 10. Gute Niklas, welche drei Transfers sind im Laufe dieses Sommerfensters bisher an dir vorbeigegangen, auf die du dich aber jetzt umso mehr freust, beziehungsweise die sehr interessant werden könnten? Beste Grüße aus dem Venedig Westfalens. Drei Spieler. Die Transfers sind teilweise schon länger her und ich habe sie einfach nicht mitbekommen, weil das habe ich schon auch gemerkt, dass ich einfach während die WM lief sehr locked in gewesen bin auf die WM und sonst nichts anderes und dementsprechend vieles an mir vorbeigegangen und jetzt eben auch nochmal in den zwei Wochen, in denen ich im Urlaub war und mich auch eigentlich gar nicht mit Vereinsfußball beschäftigt habe und dementsprechend ist das Allermeiste für mich relativ neu und zum Beispiel der Transfer von Alvaro Rodriguez zu Bournemouth. Das klingt erstmal nach einem unspektakulären Deal oder erstmal nach der Frage, warum überhaupt der, aber das war der Stürmer, das ist der uruguayische Stürmer, der bei Elche gespielt hat in La Liga in der Vorsaison und den hatte ich vorgeschlagen in meinem BVB-Rebuild als möglichen Guirassy-Ersatz und der ist eben jetzt für 25 Millionen Euro zu Bournemouth in die Premier League gewechselt. Das ist einerseits schade, weil das wieder mal ein sehr spannender Spieler ist, der zu einem mittelmäßigen Premier League Team wechselt, das mir überhaupt gar nichts sagt. Aber andererseits irgendwo auch cool. Ich meine, das ist ein junger Stürmer, der in La Liga eine gute Menge an Toren und Vorlagen gemacht hat. Also das ist jetzt auch kein Nischentipp, aber trotzdem cool, dass man da keine Phantome gesehen hat und da eben auch ein anderer Verein, der vor allem auch im Bereich Stürmer-Recruitment zuletzt oder hier und da gute Arbeit geleistet hat oder generell einfach Bournemouth ist ein Verein, der eine gute Transferstrategie fährt, dass der diesen Spieler auf der Liste hat und außerdem extrem kopfballstark, extreme Physis, 1,93 groß, jemand, der vom Profil her, von dem, was er auf dem Papier her mitbringt, sehr, sehr gut in die Liga passt und wo ich sehr gespannt bin, wie schnell er in der Premier League Fuß fassen kann und welchen Impact er dort haben kann. Der zweite Name ist ebenfalls einer, der aus einem persönlichen Interesse heraus für mich herausgestochen ist. Und das ist Franz Ethan Maestri, der vom Schweizer Meister Thun für 4 Millionen Euro nach Genua gewechselt ist in die Serie A. Ich habe ja Rebuilds gemacht, bisher nur für BVB und für Hertha BSC, auch weil dieses Format in der Vorarbeit, in der Entstehung extrem arbeitsintensiv ist. Aber ich hatte einen Rebuild Borussia Mönchengladbach angefangen und dann wieder verworfen, weil ich es zeitlich einfach nicht umgesetzt bekommen habe. Und der einzige Spieler, den ich dann dafür schon gescoutet hatte und auf der Liste hatte für Borussia Mönchengladbach als Teil des Rebuilds, das war genau dieser Franz Ethan Maestri, der jetzt eben zu Genua gewechselt ist. Und ich war wirklich sehr, sehr angetan von dem Spieler. Ich fand so ein bisschen Jens Day-artiges Profil, Box-to-Box mit Physis und Torgefahr am offensiven Ende und hätte ihn sehr, sehr gerne bei einem Mittelfeldclub der Bundesliga gesehen. Jetzt geht er eben in die Serie A, ist für mich ein weiterer Grund, dieser Liga ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Und der dritte Name ist der nischigste von allen. Das ist Albert Milgram. Albert Milgram ist 21 Jahre alt und der ist gerade oder ist in diesem Sommer von Magdeburg 2, also der Zweitvertretung des FCM aus der Regionalliga, straight up in die Bundesliga gewechselt zu Paderborn. Also er wäre, wenn sie eben nicht aufgestiegen wären, in die zweite Liga gewechselt, was ja auch schon ein größerer, aber mittlerweile ja auch gar nicht mehr so unüblicher Sprung gewesen wäre. Und er tut das jetzt eben sogar noch eine Liga drüber. Er wechselt aus der Regionalliga in die Bundesliga und möchte sich dort auch präsentieren. Jetzt kann man fragen, warum Albert Milgram? Ist das ein Name, auf den ich mich freue? Und das liegt daran, dass Albert Milgram einen Zwillingsbruder hat, Luis Milgram, der in der Berliner Oberliga spielt und dort in den letzten beiden Spielzeiten für Lichtenberg 47, sehr starke Zahlen aufgelegt hat, dann 24, 25, 28 Spiele gemacht, 14 Tore, 13 Vorlagen und jetzt sind 25, 26, 23 Spiele, 11 Tore, 10 Vorlagen und ist aber nach Mahlsdorf gewechselt, fand ich ein bisschen überraschend, weil die spielen auch in der Oberliga, hätte ihm absolut den Sprung in die Regio zugetraut. Und mit Luis Milgram hatte ich für eine Zeit relativ viel Kontakt, weil ich nach dieser ersten Oberligaspielzeit 24-25 bei Lichtenberg 47 ihn kontaktiert hatte und auch schon seine Zusage hatte als Neuzugang für uns in der Baller League, wenn die vierte Saison an den Start gegangen wäre. Das ist sie nicht, aus den verschiedensten Gründen, über die ja auch alle möglichen Leute schon gesprochen haben. Und das wäre ein Spieler gewesen, auf den ich mich extrem gefreut hätte, weil der unheimlich dribbelstark ist, unheimlich kreativ, also so richtig Spielmacherqualitäten hat und jemand gewesen wäre, der, glaube ich, auf diesem kleinen Feld auch sehr, sehr gut funktioniert hätte. Und er ist vom Spielertyp, glaube ich, seinem Zwillingsbruder sehr, sehr ähnlich. Und deswegen freue ich mich auch auf Albert Milgram und bin gespannt, welche Chancen er in der Bundesliga kriegen wird. Paderborn ist ja absolut bekannt dafür, diese Art von Geschichten zu produzieren, mit Koda zum Beispiel auch sehr erfolgreich und Spielern Chancen zu geben, die dann große Sprünge machen, ihnen diese auch zuzutrauen und die Früchte dafür zu ernten. Und Luis Milgram, extrem sympathischer, im Kopf ganz aufgeräumter, klarer, junger Kerl gewesen im Austausch. Sehr, sehr angenehm. Und das gilt, glaube ich, auch für seinen Zwillingsbruder, der noch bis ins letzte Jahr hinein noch neben seinem Fußballdasein noch gejobbt hat im Supermarkt und auch einen sehr aufgeräumten, klaren Eindruck macht. Und dementsprechend aus dieser kleinen, indirekten, persönlichen Verbindung heraus drücke ich eben Albert Milgram bei Paderborn die Daumen und habe mich sehr gefreut, diesen Namen zu lesen in der Liste der Paderborner Transfers für die Bundesliga. Weiter geht's mit der Frage von Johannes Nichtraucher. Vielleicht war er mal Johannes Raucher. Er schreibt: Grüße. Wird Dortmund mit dem Kovac-Ball ähnlich erfolgreich wie letzte Saison in der Liga? Hatte man vielleicht auch nur von der Schwäche der Konkurrenz profitiert? Die Frage kam in ähnlicher Form das ein oder andere Mal. Unter anderem auch die Frage, ob Kovac die kommende Saison als BVB-Trainer überstehen wird. Es gab auch ein paar Fragen zu Karezas. Ich muss sagen, ich habe halt, wie gesagt, vor der WM nur WM gemacht, dann hatte ich 2 Wochen Urlaub und gestern war mein erster Arbeitstag, wo man ja auch viel Sachen, die angefallen sind, nochmal aufarbeiten muss, auch Sachen, die gar nicht so mit Content zu tun haben, einfach aus unserer Sicht auch so ein paar sagen wir mal, geschäftsführerische Aktivitäten. Und deswegen hatte einfach noch nicht die Zeit, mir Carrezzas ausführlich anzugucken und konnte mir dementsprechend noch kein Bild zum Spieler machen, das ich hier jetzt verlässlich oder aus meiner Sicht verlässlich preisgeben könnte. Kann aber empfehlen, die Videos von Skillkeeper, der gerne auch Transferanalysen macht zu einzelnen Spielern und der auch eine zu Carrezzas gemacht hat. Und die kann man sich auf jeden Fall mit gutem Gewissen sehr, sehr gut anschauen, um sich da einen Eindruck zum Spieler zu holen. Aber zu deiner eigentlichen Frage, Johannes Nichtraucher. Die Messlatte liegt natürlich brutal hoch für Niko Kovac und für den BVB in der kommenden Spielzeit, rein was das Ergebnis in der Bundesliga angeht. 73 Punkte oder mehr hat der BVB vor der letzten Saison zuletzt in 2018-19 unter Favre geholt, also vor langer, langer Zeit. Und gänzlich unterschlagen darf man die Overperformance, die Überperformance nach erwarteten Punkten wohl auch nicht. Wobei man auch da nochmal unterstreichen muss, Top-Teams tun das in der Regel in verschiedenen Graduierungen immer überperformen, weil da geht es ja um Durchschnittswerte und Top-Teams überperformen in der Regel eben den Durchschnitt. Und dementsprechend, wenn du auf die Spitzenmannschaften einzelner Ligen schaust, haben sie in der Regel, nicht immer, aber in der Regel in irgendeiner Form ihre Punkte überperformt. Dementsprechend würde ich das nicht so hoch hängen wollen. Aber in deiner Frage stecken ja so ein paar implizite Teilfragen mit drin. Unter anderem würde ich sagen, Frage 1, ist der BVB schlechter geworden? Die prominentesten Abgänge waren Julian Brandt, Karim Adeyemi und Niklas Süle, wovon letzterer sportlich keine Relevanz mehr hatte in der Vorsaison. Mit Gadou hat ein, in meinen Augen, absolutes Top-Talent in der Innenverteidigung den Kaderplatz von Süle übernommen. Da sind sie also in meinen Augen sogar stärker geworden. Der Brandt-Abgang wurde jetzt mit Carrezzas kompensiert, ohne den Spieler jetzt on detail mir angeschaut zu haben, würde ich sagen, dass man einem der größten Talente des griechischen Fußballs schon zutrauen muss, auch in der Bundesliga in etwa zweistellig scoren zu können und damit auch Julian Brandt mehr oder weniger adäquat zu ersetzen, der glaube ich 4-7 hatte in der abgelaufenen Bundesligaspielzeit. Dann bleibt noch die Adeyemi-Lücke, die ist Stand jetzt noch nicht geschlossen worden, es wird ja eventuell sogar an der ganz großen Nummer mit Said Elmala gearbeitet, das wäre natürlich brutal und wenn das so kommen würde, würde ich das sogar als klares Upgrade sehen insgesamt. Und wenn man auch da sagen muss, das sind eben noch keine gelegten Eier und deswegen kann man sich darauf nicht verlassen. Aber auch ein Karim Adeyemi war ja beim BVB kein in Stein gemeißelter Starter, kein Leistungsträger, hat eine sportlich im Scoring-Bereich insgesamt trotzdem vernünftige Saison gehabt, aber er war definitiv keiner der entscheidenden Leistungsträger. Hast du junge Talente, wie zum Beispiel vor allen voran Inacio, der ja im Endspurt der abgelaufenen Saison immer mehr und mehr gespielt hat, wobei man ja davon ausgehen sollte, dass der und die im Zweifelsfall besser werden, wichtiger, konstanter werden. Dementsprechend, ich finde, die Frage, ist der BVB schlechter geworden, muss man einfach auf Kaderebene mit Nein beantworten. Die entscheidenden Leistungsträger sind allesamt gehalten worden. Schlotterbeck, Felix Metscher und Co. Mal schauen, was noch mit Guirassy passiert, ob der eventuell noch geht. Und wenn ja, wer da noch kommt. Aber Stand jetzt würde ich nicht sagen, dass der BVB schlechter geworden ist. Die zweite Frage, die in deiner Frage mitschwingt, die du ja auch mit dem Nennen der Konkurrenz, der vermeintlich schwachen Konkurrenz der Vorsaison, wobei nicht vermeintlich, sie war schwach, das muss man ganz klar so sagen. Da schwingt die Frage mit, ist die Konkurrenz denn besser geworden? Und wenn ich darauf schaue und wenn ich vor allem die Top 6 der Bundesliga nehme, das sind so in meinen Augen die realistischen Kandidaten, die man so als tabellarische Konkurrenten ausrufen kann vom BVB. Dann hast du Leipzig mit soliden Transfers, SDW zum Beispiel, Rocco Reitz, so würde ich das nennen, soliden Transfers, aber jetzt auch nicht den absoluten Krachern. Gleichzeitig der Aussicht eines Diomandé-Abgangs und eines neuen Trainers, der auf diesem Niveau so noch nicht erprobt ist. Also würde ich nicht sagen, dass Leipzig auf dem Papier in irgendeiner Art und Weise nennenswert an den BVB herangerückt ist. Dann hast du den VfB Stuttgart, die haben mit Leo Sauer jetzt noch einen sehr spannenden jungen Offensivspieler geholt. Die haben Bilal Elkanus fest verpflichtet, der ja aber auch schon in der Vorsaison da war. Sie haben ehrlicherweise bis auf Alex Nübel Stand jetzt keinen wichtigen Abgang zu verzeichnen, haben dafür auf dem Papier mit Dennis Simon, der leider jetzt erstmal ausfällt, auch einen sehr spannenden Ersatz. Aber auch der VfB hat jetzt keine kadertechnischen Quantensprünge gemacht, wo du sagen würdest, klar, die stehen jetzt plötzlich auf Augenhöhe oder vor dem BVB in Sachen Kaderqualität. Hoffenheim mit den in der Bundesliga vielleicht bisher in Summe spannendsten Transfers, aber eben auch ganz, ganz viel Jugend forscht, wo man wirklich sehen muss, wie kommen diese 17-, 18-, 19-Jährigen in die Bundesliga rein und wie schnell findet sich diese Mannschaft. Auch da bin ich nicht bereit zu sagen, die sind irgendwie jetzt nennenswert an den BVB herangerückt. Bayer Leverkusen sieht bei meinen Augen ähnlich aus. Da ist der Trainer ebenfalls neu. Moreira, der Portugiese, den sie von Lyon geholt haben, halte ich für einen Top-Spieler, finde ich einen super guten Transfer, muss ich unterstreichen, also wirklich geil, aber auch die haben mit Grimaldo eine der Lebensversicherungen, die sie in den letzten Jahren hatten, noch verloren. Da wird mit Gutierrez, glaube ich, von Napoli sehr wahrscheinlich jemand Neues kommen. Aber auch das ist eine krasse Lücke, die gerissen wird. Also ich finde, an der Statik dieser Teams, die hinter dem FC Bayern einlaufen werden, hat sich in meinen Augen nichts Nennenswertes drastisch verschoben. Und deswegen sehe ich nicht unbedingt, dass diese Mannschaften natürlicherweise irgendwie am BVB vorbeiziehen sollten. In Summe glaube ich, dass Borussia Dortmund einfach erneut eine stabile Saison abliefern wird. Und in meinen Augen in der Liga mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit, da würde ich sagen, rede ich von irgendwie, ja, 75-80% plus in den Top 3 der Bundesliga abschließen wird. Davon gehe ich eigentlich felsenfest aus. Eine Verbesserung erwarte ich in den Punkten nicht. Ich glaube nicht, dass der BVB mehr als diese 73 Punkte holen wird, die sie bereits in der Vorsaison unter Kovac geholt haben. Worauf ich gespannt bin, ist, ob sie in der Spielweise einen Schritt nach vorne machen, weil der müsste kommen in meinen Augen. Und wenn sie jetzt Karezas geholt haben, also jemanden, der ausdrücklich für mehr spielerische Qualität im Zentrum stehen sollte, in den zentralen Räumen, wenn jetzt nochmal ein Ausnahmekönner kommen sollte, à la Elmala oder einfach noch ein Top-Transfer, ein weiterer für die Offensive, dann finde ich, darf man das auch erwarten. Sie haben mit Justin Lerma, mit Inacio, junge, vielversprechende Offensivspieler an Bord, Kauar Prates, heißt der so, ich glaube schon, der aus Brasilien kommt, einen spannenden Mann für die offensive Außenbahn, wobei man auch da sagen muss, mal gucken, wie schnell das dann läuft und wie die Akklimatisierung gelingt. Was ich so gelesen habe, sind ja jetzt Svensson und Bayer so erstmal als Option geplant für die linke Schiene. Aber so oder so, warum sollte ich davon abrücken? Ich bin Kovac-Freund, ich bleibe Kovac-Freund, ich traue ihm auch prinzipiell eine spielerische Weiterentwicklung zu. Und dementsprechend bleibt meine Aussicht für den BVB, dass es eine stabile Saison in der Bundesliga sein wird, die am Ende irgendwo auf Platz 2 oder 3 enden wird. Mal gucken, welcher von beiden es wird. Und für mich ist das ein spannendere Fragezeichen. Schafft die Mannschaft es unter Kovac? Schafft es Kovac, diese Mannschaft spielerisch entscheidend weiterzuentwickeln und ein Fundament zu legen, was dann vielleicht mehr Raum zum Träumen gibt in Saison 27, 28, 28, 29. Letzte Frage von Lekra94. Moin, kannst du eine Elf aus deinen All-Time-Lieblingsspielern bauen, egal wie gut sie wirklich waren oder wo sie gespielt haben, also wirklich nur die, die du am meisten gefeiert hast, liebe Grüße vom Niederrhein. Das hat für mich auch bedeutet, dass ich keine Spieler mit reingenommen habe, die ich zwar liebe, aber die ich mehrheitlich als YouTube-Spieler kennengelernt habe, also Spieler, die ich nicht so wirklich live verfolgen konnte aufgrund des Alters oder zumindest nicht bewusst live verfolgen konnte aufgrund des Alters, die ich aber dann kennen und lieben gelernt habe. Da zähle ich zum Beispiel Lothar Matthäus dazu, da zähle ich einen Michael Laudrup allen voran dazu, die ich dementsprechend in der All-Time-Eleven von mir hier jetzt nicht mit aufgeführt habe. Das sind alles Spieler, die ich in irgendeiner Form auch habe spielen sehen, also live habe spielen sehen und dementsprechend mit dabei habe. Habe sie in einem 4-4-2 angeordnet und es ist so eine Mischung aus hier und da natürlich auch ein paar FCK-Spieler, die irgendwie aufgrund ihrer Leistungen beim FCK oder auch ja mehr oder weniger Leistungen bei mir irgendwie einen Eindruck hinterlassen haben und Spielern, die ich einfach irgendwie gut fand. Im Tor Oliver Kahn. Ich bin immer ein Freund des Titan gewesen. Ich habe Oliver Kahn geliebt. Es war für mich ein Skandal 2006, dass er abgesägt worden ist. Ich fand den Gestus unheimlich groß gegenüber Jens Lehmann damals, wie Oliver Kahn das mitgetragen hat. Und ich liebe einfach Oliver Kahn. Ich finde es schade, wie es da so ein bisschen gelaufen ist, also ein bisschen in dieses aalglatte Unternehmerische abgedriftet ist, so ein bisschen so zu einem LinkedIn-Bot geworden ist, aber insgesamt Oliver Kahn einfach jemand, den ich als Spieler geliebt habe, als Figur geliebt habe und dementsprechend meine Nummer 1. Rechter Verteidiger, Arthur Boka, den fand ich cool bei der WM 2006, der ist dann zum VfB Stuttgart gewechselt und war irgendwie so ein Spieler, den ich immer gemocht habe, immer gefeiert habe, einfach, glaube ich, auch, weil der Name irgendwie klangvoll für mich war. Arthur Boker, das sind ja dann oft als Kind auch gerade eher irrationale oder schwer erklärbare Dinge, die dafür sorgen, warum man einen Spieler mag oder eben nicht mag. Arthur Boker bei mir auf jeden Fall weit oben auf der Liste. Simon Kjær, einer meiner Lieblingsspieler, den ich in seiner Karriere sehr verfolgt habe und dem ich immer alles Beste gewünscht habe, wo ich sehr traurig war, dass nach seinem Palermo-Wechsel das Ding bei Wolfsburg nicht so gut funktioniert hat, der aber dann trotzdem noch seine Station hatte, die echt gut waren. Ob das dann Fenerbahce gewesen ist in der Türkei, Lille in Frankreich, Milan auch nochmal in Italien. Das war dann schon auch eine achtbare Karriere, die der Mann hingelegt hat. Und dann natürlich auch vor allem seine Sternstunde, sein Auftreten rund um den Herzstillstand von Christian Eriksen bei der Euro 2021. Daneben Ouattara. Ouattara, Innenverteidiger gewesen beim FCK. Ich meine nach dem Abstieg 05-06 in so den biederen Zweitliga-Jahren. Aber irgendwie jemand, den ich auch cool fand, den ich gemocht habe damals beim FCK in dieser Mannschaft und der dementsprechend mit dabei ist. Dasselbe gilt für den Linksverteidiger, der allerdings eher da war oder ein Name war in den beiden Bundesliga-Jahren 10-11 und 11-12, den letzten beiden Bundesliga-Jahren, die es gab. Leon Jessen, das war ein Däne und der war ein fußballerisch limitierter Linksverteidiger. Und ich habe ja auch in meinen Jugendjahren, vor allem als wir dann aufs Großfeld gewechselt sind, bin ich ja umgeschult worden von linkes Mittelfeld auf linker Verteidiger und habe dann durch meine Jugend hindurch dauerhaft auf dieser Position gespielt und habe mich sehr mit Leon Jessen identifizieren können. Und der hat dieses eine unfassbare Traumtor gemacht in der Bundesliga. Sein einziges war das gegen Borussia Mönchengladbach, was, glaube ich, auch so damals Tor des Monats gewonnen hat. Und irgendwie so ein Name, der für mich hängen geblieben ist, der mir was bedeutet hat. Zentrales Mittelfeld, Michael Ballack, auch da Capitano, WM 2006, maximale Prägung für mich, Euro 2008, der Freistoß gegen Österreich, die WM 2002, die ja so ein bisschen das erste Turnier war, was ich so einigermaßen gut verfolgen konnte. Ich habe Ballack geliebt und ich bin bis heute riesengroßer Michael Ballack-Fan. Ich mag ihn auch als Experte gerne. Er ist so ein bisschen schludrig in der, sagen wir, Vorbereitung auf die einzelnen Namen, aber ich finde einfach, dass er aus seiner Erfahrung heraus immer einen schlüssigen, guten Blick aufs Spielgeschehen hat. Deswegen durch und durch Team Ballack. Daneben Halil Altintop, da habe ich ein bisschen geschummelt. Der ist ja eigentlich eher ein Offensivspieler gewesen. Hängende Spitze, Zehner so in dem Bereich. Aber der konnte sicher auch zentrales Mittelfeld. Und der hat damals beim FCK, ich glaube eben auch in dem Jahr des Abstiegs 05-06, als man 16. geworden ist. Und damals gab es eben noch keine Relegation. Ich glaube, 20 Tore gemacht in der Bundesliga und ich hatte auch von ihm, von Kappa, dieses himmelblau-weinrote Auswärtstrikot, was ich sehr, sehr schön fand, mit Altintop hinten drauf und den habe ich sehr, sehr gefeiert. Die Flügelzange, links Cristiano Ronaldo, der junge Ronaldo, den ich vor allem bei Manchester United lieben gelernt habe. Ich habe damals seinen ersten Auftritt gegen die Bolton Wanderers, glaube ich, in der Premier League live gesehen mit meinem Opa und war sofort verliebt in den Spieler, der damals dann auch ein ganz anderer war, als er dann im Laufe seiner Karriere geworden ist und der für mich so ein bisschen auch dann der neue Liebling war, nachdem David Beckham, der so mein erster großer Lieblingsspieler war, Manchester United zugunsten von Real Madrid verlassen hatte. Ich hatte erst in einem Rahmen ein riesengroßes David Beckham-Poster hängen und das ist dann irgendwann ersetzt worden von Cristiano Ronaldo, also Ronaldo Beckham, meine Flügelzange und dann die Doppelspitze Luis Suarez, natürlich Luis Suarez und Niklas Bentner, dessen Karriere ich auch sehr aufmerksam verfolgt habe, immer gehofft habe, dass nochmal die große Wendung kommt, die ja so leider einfach gänzlich ausgeblieben ist, hat er nochmal diesen schönen Stint, diese eine Saison bei Rosenborg in Norwegen, die halt für ihn individuell gut war, aber ja auch dann abseits des Top-Niveaus stattgefunden hat, aber trotzdem ein Spieler, den ich immer gemocht habe, der vor allem aber auch einfach im Nationaltrikot von Dänemark gut performt hat, der ein paar schöne Tore gemacht hat. Ich erinnere mich so an eines von ihm gegen Portugal, glaube ich, wo er den Ball mit der Brust runternimmt und dann mit dem nächsten Kontakt per Dropkick unter die Latte gejagt hat. Tolles Tor gewesen und generell einfach für Dänemark einfach auch gut performt. Und ich glaube, so eine Top-11, All-Time-11, die ist auch sehr tagesformabhängig. Ich glaube, wenn ich die nächste Woche nochmal machen würde, könnte auch ein anderer Name drinstehen. Also wer knapp vorbeigeschlittert ist, ist zum Beispiel Mohamedou Idrissou, der beim FCK zwei tolle Jahre in der zweiten Liga hatte, der 12-13 in dem Jahr, in dem man nochmal Relegation gespielt hat und an der TSG gescheitert ist, auch echt stark war. Der und Karim Mattenmoor sind mir so als offensiv sehr starkes Duo damals von FCK in Erinnerung geblieben. Fand ich sehr, sehr gut. Hat auch dieses legendäre Interview gehabt, wo er so meinte, wir sind eine dumme Mannschaft und so quasi den FCK in die Verantwortung genommen hat dafür, warum man eben dann sportlich so ein bisschen vielleicht sich um den eigenen verdienten Lohn gebracht hat. Aber ja, das ist erstmal fürs Erste meine All-Time-Eleven. Das war Frag Calcio für diese Woche. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich bin froh, wieder da zu sein. Hab Bock auf die neue Spielzeit und jetzt sage ich, macht es gut und auf Wiedersehen.